Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Deinem Podcast rund um alle Fragen zum Thema Immobilie. Mein Name ist Philipp Hildebrand. Ich bin erfahrener Makler, Sachverständiger für Immobilienbewertung, Autor des Fachbuchs Immobilienverkauf in 7 Schritten und mit über 100.000 Streams und Downloads gehören wir zu den meistgehörten Stimmen, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wagen wir einen Perspektivwechsel. Wir schauen nicht auf das klassische Eigenheim, sondern auf die Welt der Kapitalanleger. Und wenn man an Immobilieninvestments denkt, fallen einem reflexartig die großen Namen ein. Hamburg, München, Berlin, Köln. Das klingt sicher, das klingt prestigeträchtig. Aber ist die A-Lage wirklich immer die beste Wahl? Oder lohnt sich gerade der Blick auf sogenannte B-Lagen, also auf Städte und Regionen abseits der ganz großen Metropolen? Genau darüber spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Experten, Florian Bauer von Investment Bauer. Florian ist gelernter Bankkaufmann, studierter Immobilienökonom und beschäftigt sich seit rund 14 Jahren mit vermieteten Immobilien als Kapitalanlage. Und wir klären heute auf, was genau ist eigentlich B-Lage? Welche Vorteile bietet sie gegenüber der A-Lage und worauf du beim Einkauf unbedingt achten solltest? Und welche Red Flags solltest du im Kopf haben, damit dein vermeintliches Schnäppchen nicht zur teuren Falle wird? Schnapp dir was zu trinken, mach es dir bequem. Und dann legen wir direkt los mit der vielleicht wichtigsten Frage überhaupt. Was ist eigentlich eine B-Lage? Viel Spaß mit Florian Bauer.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Moin Florian, toll, dass du heute dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema How-to-B-Lagen. Für viele wahrscheinlich noch ein Thema, das sie noch nicht komplett zuordnen können. Deswegen, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was dich vielleicht auszeichnet, warum du über B-Lagen dich so gut auskennst.
Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Philipp. Ich freue mich, hier zu sein.
Gerne.
Mein Name Florian Bauer, verheiratet, 2 Kinder. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung bei der Bank gemacht, Bankkaufmann gelernt, war eine Zeit lang Privatkundenberater, bin dann in die Finanzdienstleistung gewechselt, habe dort ca. 2012, 2013 die Leidenschaft für vermietete Immobilien kennengelernt, noch im weiteren Verlauf studiert zum Immobilienökonom und dann irgendwann mein erstes Unternehmen gegründet. Und ja, Immobilien mache ich jetzt seit ca. 13, fast 14 Jahren. Und wir haben letztendlich, warum können wir uns auch so in B-Lagen gut auskennen? Ich habe letztendlich immer den Ansatz verfolgt, nicht jeden Trend mitzumachen. Nur weil es Köln ist oder eine A-Lage oder wie auch immer, sondern wo man sagt, okay, was rechnet sich wirklich unterm Strich? Wie kaufe ich wie ein? Also einer meiner Leitsätze oder Spielregeln, wie ich immer formuliere, ist so, im Einkauf liegt der Gewinn. Mhm. Und wenn ich in der Niedrigzinsphase einfach viel zu teuer einkaufe, dann würde es nachher, auch wenn der Markt sich mal anders entwickelt, kommt meine Bankkaufmann-Ausbildung mir ein bisschen zugute, was so Zinsänderungsrisiken oder auch wenn der Markt mal anders dreht, zugute. Und da sind wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut gefahren. Wir haben über 115 Millionen Portfolio beraten, vermittelt und einiges an Einheiten verkauft und beraten und gerade auch in B-Lagen dann in den Jahren von 2016 bis 2022 viel. Von daher war das eine schöne Zeit und auch was unsere Kunden an Wertsteigerung, Mietsteigerung miterlebt haben.
Dann starten wir gleich mal vielleicht mit der wichtigsten Frage überhaupt. Was ist denn überhaupt eine B-Lage? Denn das ist vielleicht auch noch nicht jedem ganz klar. Das Wort haben wir jetzt schon häufig verwendet, aber wir müssen vielleicht nochmal das kurz erklären, was wir unter einer B-Lage verstehen.
Gerne. Ja, B-Lage ist schlechter als eine A-Lage. Nein, Scherz beiseite. Also im Grunde gibt es keine genaue oder genormte Definition einer B-Lage in der Immobilienbranche. Jeder definiert es für sich so ein bisschen anders. A-Lage hat man mal letztendlich gesagt, alles klar, das sind die großen Standorte Köln, München, Hamburg, Berlin und so weiter, ja. Jetzt gibt es manche, die beispielsweise Leipzig schon als A-Lage nehmen, manche nehmen die als B-Lage. Das ist immer jetzt so ein bisschen Definitionssache. Für mich sind B-Lagen Ballungsgebiete um oder sehr nah an A-Lagen ran. Was heißt um circa 30 Minuten plus minus davon entfernt. Mhm. Und tendenziell eher 100.000 Einwohner oder mehr. Mhm. Ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist erstmal so die grundsätzliche Einwertung, wie wir eine B-Lage definieren. Und wie wir das einwerten bei uns.
Das heißt mal als praktisches Beispiel, Hamburg und Berlin wären keine B-Lagen, die Peripherie von beiden wären unter Umständen B-Lagen.
Genau, richtig, ja.
Und was wären so andere bekannte B-Lagen, wo vielleicht nur eine große Stadt ist? Lübeck, wäre Lübeck schon eine gute B-Lage aus deiner Sicht?
Ja, haben wir weniger gemacht. Wir sind relativ aktiv, auch beispielsweise in, einer habe ich gerade schon genannt, Leipzig meines Erachtens, oder auch Dresden sind B-Lagen, sehr attraktive B-Lagen. Dann auch, wenn wir jetzt im südlichen Raum sind, Peripherie München und Umland etc., teilweise München auch, was eine Stunde entfernt ist, würde ich teilweise schon als B-Lage bezeichnen. In NRW, bevölkerungsreichste Bundesland, haben wir einige, die größer als 100.000 Einwohner sind. Krefeld, Mönchengladbach, Essen, ja, Düsseldorf. Ist jetzt Düsseldorf schon eine B-Plus- oder A-Minus-Lage? Ja, da geht schon so ein bisschen los, was, wenn der Kölner, wenn man Kölner fragt, ist Düsseldorf auf gar keinen Fall eine A-Lage, ja. Aber das ist, da sieht man schon, wie schwierig diese Definition letztendlich ist. Aber im Grunde genommen kommt es immer auf die gleichen Toren letztendlich an, wie eine Lage oder wie ein Objekt dort funktioniert. Aber wirklich, wo ich sage, klassische B-Lagen würde ich jetzt mal, wenn wir nach NRW schauen, Krefeld, Mönchengladbach bewerten, Essen, das sind meines Erachtens klassische B-Lagen.
Okay, und was macht aus deiner Sicht eine gute B-Lage aus? Ist es nur eine günstige Lage oder muss aus deiner Sicht da noch mehr passen?
Da muss definitiv noch mehr passen. Also es muss natürlich das Thema Infrastruktur stehen, es muss auch das Thema urbanes Leben stattfinden, ja, und auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator meines Erachtens, was viele vergessen, dass sie nicht nur auf die Einwohnerzahl schauen, sondern wie ist die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Damit meine ich nicht, dass es von Jahr zu Jahr mehr wird. Kaum ein Standort in Deutschland wächst organisch, wir wachsen eigentlich nur durch Zuzug, sondern damit meine ich das Thema Altersgruppen. Also habe ich jetzt eine Stadt, die zwar von der Bevölkerung über 100.000 ist, von der Einwohnerzahl, aber die tendenziell von Jahr zu Jahr älter wird im Altersdurchschnitt. Dann erkennen wir so ein bisschen die Tendenz daran, alles klar, ist das wirklich noch für die nächsten 10, 15, 20 Jahre ein Standort, der wirklich langfristig funktioniert, weil vielleicht junge Menschen keine Perspektiven, keine Jobs, kein urbanes Leben stattfindet, keine Unis oder Hochschulen in der Nähe sind. Ja, das sind, glaube ich, ganz, ganz entscheidende Faktoren. Jetzt brauche ich nicht 5 Hochschulen und mehrere Unis direkt in unklarer Nähe. Ja, damit das meine ich auch nicht direkt. Ich glaube sowieso, das Thema Uni auch durch KI und Online-Studieren wird sich sowieso in den nächsten Jahren nochmal was verändern. Und da auch so ein bisschen diejenigen, die zu sehr auf ein Zimmer Apartments gesetzt haben, was so Studenten betrifft, wird so das eine oder andere Überraschung, glaube ich, noch stattfinden. Aber letztendlich zusammengefasst, urbanes Leben, Altersgruppen, Arbeitgeber und letztendlich funktionierende Infrastruktur, Krankenhäuser, Kitas, diese Themen.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Abgrenzung oder Eingrenzung, worum es da geht. Ja, du hast ja das schon jetzt ganz deutlich abgegrenzt zu den Hauptstädten oder zu den großen Städten. Viele Käufer oder viele private Käufer träumen ja so gesehen von München, Hamburg oder Berlin. Warum glaubst du, ist der Reflex für Kapitalanleger wirtschaftlich problematisch? Zumindest potenziell.
In Bezug auf B-Lagen meinst du jetzt, also warum sollte man sich für eine B-Lage anstatt für eine A-Lage entscheiden?
Richtig, genau.
Also ich glaube, man sollte sich gar nicht die Frage stellen, entweder oder. Es gibt wahrscheinlich Kunden und Strategien, da macht beides Sinn und da macht auch nur das eine oder andere Sinn. Das kann man pauschal immer ganz schwer beantworten. Ich habe einige Vorteile in der B-Lage. Ich habe tendenziell kleinere Kaufpreise, was meistens dazu führt, dass ich häufig eine etwas bessere Eigenkapitalrendite habe, je nach Investment Case. Und auch viele Jahre hatten wir einfach in B-Lagen deutlich bessere Mietrenditen und auch die Mieten sind prozentual teilweise stärker gewachsen als in A-Lagen. Das hat sich durch den Zinsanstieg der letzten 2 Jahre schon so ein bisschen wieder relativiert. Das hat in den A-Lagen ein bisschen gedauert, wo die Verkäufer gemerkt haben, okay, die Kaufpreise kriegen wir nicht mehr so wirklich. Ja, da ist eine gewisse Käuferschicht weggefallen und jetzt hat man teilweise auch in Hamburg wieder Mietrenditen zwischen 4,5 bis 6%, was teilweise zur Niedrigzinsphase war man froh, wenn man eine 4 vorne stehen hatte. Ja. Und da sieht man schon so ein bisschen, was sich wie anpasst. Und da muss man sich heute dann schon die Frage stellen, okay, selbst wenn ich jetzt etwas mehr Kapital einsetze, dafür bin ich trotzdem in einer A-Lage und habe wahrscheinlich auch circa 5%. Und in der B-Lage bin ich vielleicht bei 5,5 oder 5,7%. Aber ja, was ist mir jetzt wichtiger? Die besonders gute Lage, Eigenkapitaleinsatz. Also das sind so mehrere Themen, die da zustande kommen. Und für viele, die anfangen, ist es einfach auch schwierig, sich direkt irgendwas zu kaufen für 4, 5, 600.000, was dann in der A-Lage relativ schnell passiert. Ja, da ist es manchmal einfacher, entspannt mit so 200, 300.000 Ticket, nenne ich jetzt einfach mal so, einzusteigen, um das so ein bisschen stressfreier, einfacher vorzunehmen letztendlich.
Okay. Das macht natürlich durchaus Sinn. Und wie begegnest du Leuten, die eben aufgrund ihrer eigenen Erfahrung sagen, ja, ich finde, ich würde gerne in der Stadt investieren, die ich auch selbst attraktiv finde. Also sei es jetzt, dass ein Hamburger sagt, ich würde gerne in meiner Heimatstadt Hamburg machen oder eben in Münchener München. Was kann man denen sagen, um so ein bisschen diese persönliche Präferenz wegzunehmen?
Also für diejenigen, die in einer attraktiven A-Lage wohnen, definitiv kann man auch in seiner Nähe investieren. Und wenn es dann zu der Strategie und auch Eigenkapitaleinsatz passt, definitiv. Ja, man erlebt es aber relativ häufig, dass gerade eher jüngere Menschen, die Ende 20, Anfang 30, gerade im Studium fertig oder fangen an zu studieren, anzuarbeiten, dass sie dann sagen, okay, jetzt muss ich auf einmal 30, 40, 50.000 Euro Eigenkapital einsetzen. Schwierig, habe ich jetzt so noch nicht zusammen, bin gerade umgezogen, dies, das, jenes. Das ist dann einfach so ein Punkt, wo ich sage, dann fang einfach klein an, dann warte nicht ein, zwei, drei Jahre. Teilweise jeder Monat, den du wartest, kostet pauschal gesagt circa 1.000 Euro oder mehr durch Steuern, Vermögensbildung, Tilgung etc. Und da macht es dann einfach Sinn, auch in andere Lagen mal zu gehen und dafür offen zu sein. Und wenn ich halt nicht in so guten Lagen wohne und das Eigenkapital habe, nehmen wir mal die Eifel oder es gibt ja verschiedene deutschlandweit, ja, Gebiete, wo man sagt, da ist schön zu wohnen, ich fühle mich wohl, aber da ist jetzt nicht der beste Case zum Investieren. Ja, deswegen, es muss dir nicht selber gefallen, es muss funktionieren. Das ist einer meiner Leitsprüche diesbezüglich und gar nicht 10% Luxus und auch nicht 10% sozialer Wohnungsbau, gar nicht, weil wir das despektierlich meinen, sondern wir kümmern uns um 80%, die in der Mitte liegen. Warum? Weil wir da die höchste Nachfrage haben unter dem Stichwort leistbarer, bezahlbarer Wohnraum. Und da ist nicht alles perfekt. Es gibt kein Investment, was perfekt ist. Ja, auch andere Assetklassen sind nicht perfekt. Aber die meisten kommen einfach nicht in die Umsetzung, weil sie genau dann diese Themen haben. Da passt mir das nicht, jetzt muss in meiner Nähe sein, was ist denn, wenn was passiert? Ich stelle mir die Frage, was soll denn passieren, was machst du denn dann? Wenn jetzt die Heizung ausfällt, fährst du dann selber hin, reparierst du die? Oder wenn der Mieter das, nee, ja, ich sage, was willst du denn da? Also ja. Dann guckst du dem Handwerker zu oder dann hast du keine Zeit, dann bist du auf Geschäftsreise oder, ja, also da merkt man schon so ein bisschen, stimmt, ja, nee, ich schicke ja deinen
Bisschen verkopft
also,
so gesehen, ne?
Total.
Definitiv. Und wie siehst du das grundsätzlich, wenn wir jetzt von Investments in B-Lagen sprechen? Wo ist das Verhältnis zwischen Kaufpreis, Miete, Finanzierungsrate und Wertsteigerung bei der Entscheidung?
Das kommt wirklich immer so ein bisschen darauf an. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, was das Thema, wir werden überall Mietsteigerung erleben, ob A, B, C-Lagen. Der Trend, den wir in den letzten 8 bis 10 Jahren B-Lagen hatten, was das Mietsteigerungspotenzial angeht, wo wir teilweise 60-120% Mietsteigerung hatten innerhalb von 10 Jahren. Das hatten wir teilweise in den A-Lagen nicht. Das ist auch gestiegen, aber nicht prozentual so stark. Wird Step by Step auf die C-Lagen überschwappen. Natürlich hast du ein teilweise größeres Sicherheitspuffer, wenn du in A-Lagen bist und gegebenenfalls die eine oder andere Bank dies besser, einfacher finanziert. Das ist vielleicht nochmal so ein Case, der dort mitschwingt. Und ich glaube aber, man muss sich wirklich jeden Einzelfall angucken, weil das kann natürlich auch super interessant sein, was saniertes oder unsaniertes in der A-Lage oder auch B-Lage zu kaufen. Ja? Und ich glaube, dass gerade wenn es jetzt so weitergeht, auch durch KI, dass der Arbeitsmarkt, mein Gefühl ist, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren eine unfassbare Arbeitslosigkeit erleben werden, die wir so noch nicht gekannt haben, wenn wir jetzt mal überall hingucken. Deutschland ist da jetzt noch ein bisschen spät dran, meines Erachtens. Ich glaube, das wird jetzt so ein halben Jahr, richtig losgehen hier bei uns, was das Thema KI betrifft. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, Facebook entlässt 8.000 oder Meta 8.000 Stellen, Nespresso 16.000 weltweit. Also, da geht's schon richtig los und ich glaube, da ist ein richtiger Umschwung auf dem Arbeitsmarkt gerade da und das wird auch auf das Thema Immobilien eine Auswirkung haben. Natürlich werden dann vielleicht eher B-Lagen profitieren, was das Thema Miete betrifft, ja, Mietpreis auch betrifft. Das muss man einfach mal ganz klar sagen, weil sie einfach dann dahingehend ein bisschen günstiger sind, um einfach das sonstige teure Leben, was alles dazu gehört, sich noch so leisten zu können. Spritpreise by the way genannt und so weiter, ja. Also, wir haben ja gerade so ein paar Themen auf der Agenda, die nicht gerade einfach sind in der jetzigen Phase.
Das stimmt definitiv, ja. Okay.
Und du hattest es ja schon angesprochen, aus deiner Sicht liegt das die Marge im Einkauf, im günstigen Einkauf. Warum sind denn niedrige Einstiegspreise so wichtig aus Sicht eines langfristigen Vermögensaufbaus?
Also ich glaube, man muss vielleicht das noch vorwegschieben. Viele wollen ja bei jedem Investment 10%, 20%, 30% unter Marktpreis einkaufen, ja, und dann noch ein saniertes, top saniertes Objekt zu haben. Also das sind so Wunschvorstellungen. Du lächelst schon, Philipp, ja, du kennst das wahrscheinlich auch aus deiner Praxis. Ich glaube, was hierum geht, wenn du in so einer für 80% deiner Investment Cases im Durchschnitt liegst, ja, also mal liegst ein bisschen drunter, mal genau im Durchschnitt, mal ein bisschen drüber, das ist, glaube ich, völlig fein. Was tödlich ist, wenn du einfach mal 10%, 20%, 30% zu teuer einkaufst, weil das ist die Tilgung schon über 10 Jahre. Ja, das heißt, je nachdem, wie sich dann der Markt entwickelt oder Zinsänderungsrisiken, hast du nicht wahnsinnig viel getilgt und das könnte dann einfach gefährlich ablaufen. Ne? Unser Punkt ist immer, warum wir so vorgehen. Selbst bei 0% Wertsteigerung sollten oder müssen unsere Kunden Geld damit verdienen nach 10 Jahren. Selbst wenn sie es für den gleichen Kaufpreis wieder verkaufen. Das ist so unsere
Herangehensweise. Ohne Wertsteigerung, okay.
Ganz genau. Und dann Wertsteigerung ist dann einfach so der Cream on the Cake, wo man sagt, wow, cool, mega. Aber selbst bei 0% und einer entspannten Tilgung, sagt, alles klar, da habe ich Geld mit verdient. Und tendenziell werden wir Mietsteigerungen erleben. Das heißt, ich kann sogar in 10 Jahren meinem neuen Käufer eine bessere Mietrendite anbieten, selbst wenn ich den gleichen Kaufpreis, Verkaufspreis anbiete, was mich dahingehend einfach so ein bisschen absichert und dann einfach unabhängig macht, egal wie der Markt steht, ob die Zinsen hoch sind, niedrig sind, was auch immer. Und das, wir haben in den letzten 5 Jahren gesehen, 6 Jahren mit Corona, was alles wie möglich ist, wo wir vorher nicht dran denken können. Deswegen gilt es, glaube ich, umso mehr Risikovorsorge zu betreiben und gerade auch das Thema Tilgung, Entschuldung etc. in Fokus zu nehmen, wo in den letzten 2, 3 Jahren einige mit Baden gegangen sind, wo sich schon vorher zu Vermögen, zu reich gerechnet haben und wo alles immer so weitergeht. Deswegen ist, glaube ich, da manchmal die etwas konservative Betrachtungsweise gar nicht so verkehrt.
Okay. Und was ist aus deiner Sicht so eine wichtige Kennzahl, wenn man schauen möchte, ob ein Standort interessant sein kann?
Da fließen ganz, ganz viele rein, weil ich glaube, es ist nicht nur der Zustand vom Objekt, es ist nicht nur das Thema Protokolle, Unterlagen, Grundbuch sauber, es ist nicht nur die Mietrendite. Viele kegeln Objekte raus, weil sie einfach sagen, ich gucke mir nur Sachen an von 6% Mietrendite aufwärts. Kann ich machen, wenn ich schon ein gewisses Portfolio habe und einfach sage, ne, so und so möchte ich einsteigen. Aber ich habe teilweise auch vor 5, 6 Jahren Objekte angekauft, wo ich wusste, die Mietrendite ist aus dem und dem Grund schlecht, aber das und das ist mein Case über 10 Jahre. Das kann ich wahrscheinlich nicht bei jedem Investment machen, aber wo einfach dann der Fokus auf einem günstigen Einstiegspreis liegt, ne? Wo ich sage, normalerweise wäre die Wohnung, wenn sie jetzt richtig vermietet wäre, schon 40.000, 50.000 Euro mehr wert. Das heißt, man muss so ein bisschen das Große und Ganze bewerten. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist, glaube ich, so der, um deine Frage zu beantworten, mein Big Point. Ja, also was wir teilweise mitbekommen, die Excel ist auf Rot, weil hier ist noch Instandhaltung, da sind Mietausfälle, da ist das. Und wie gesagt, ich bin, kann jeder machen, wie er will, ob mit Excel-Tabellen oder auf dem Bierdeckel oder mit KI. Trotz allem musst du letztendlich Erfahrung haben, wie bewertest du letztendlich diese Themen? Was führt alles im Großen und Ganzen dazu und was kann man auch wie mit dem Objekt machen? Ja, das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt dabei.
Okay. Ja, aber kannst du ein paar Beispiele nennen, was du im Durchschnitt den Leuten empfiehlst, was die mit dem Objekt machen könnten?
Ja, also
welche Möglichkeiten da vielleicht das noch nicht so gut vorstellen kann, wie man Objekte entwickeln kann, dass man da so ein paar Ideen gibt, die natürlich nicht jetzt für jedes Objekt passen, das ist logisch, aber.
Ja, genau. Also es kommt so ein bisschen darauf an, ob ich jetzt mehr für ein Haus kaufe oder eine Wohnung. Ja, wenn ich bei einer Wohnung bin, bin ich zwangsläufig schon so ein bisschen
limitierter,
eingeschränkter. Ja, aber wenn ich eine Wohnung kaufe, kann ich natürlich, habe ich meistens 2 Hebel. Das ist ein Thema Miete. Entweder, dass ich Mietanpassungen vornehme, je nachdem, ob ich vielleicht auch je nach Lage das Thema möblierte Vermietung, falls man das möchte und auch legal so umsetzen kann in der Lage, oder auch WG-Vermietung. Ja, funktioniert nicht überall. Das sind aber so Themen, die man, glaube ich, super machen kann. Und das zweite entscheidende Thema ist so das Thema Sanierung, ja, was man da vornehmen kann. Da ist auch ganz wichtig, wirklich sich mal zu überlegen, alles tipptopp und kernsaniert zu machen, heißt nicht, dass sich das auch nachher lohnt und rechnet. Ja. Und manchmal sollte aber auch nicht davor zurückschrecken, gerade wenn Mieterwechsel ist, man sagt, naja, jetzt schminke ich hier ein bisschen, sage ich mal so. Ja. Also man muss schon immer die langfristige Perspektive dabei haben. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt und dann bedacht vorgehen. Bei Mehrfamilienhaus ist das relativ schön, dass ich da selbst entscheiden kann, was bedeutet letztendlich, will ich energetische Maßnahmen machen, wenn ich die ankündige, kann ich noch 8% auf die Miete umlegen. Was habe ich sonst für Energiethemen, die ich vielleicht dort einbringen kann, um Nebenkosten zu reduzieren, um so Step-by-Step vielleicht die Kaltmiete zu erhöhen, weil der Mieter sieht nur die Warmmiete. Den interessiert es nicht, wie sich das aufteilt, der sieht die Warmmiete. Ja, das heißt, wie kann ich das ganze Verhältnis dahingehend so ein bisschen optimieren? Vor ein paar Jahren habe ich auch gesagt, die Warmmiete oder die Nebenkosten werden die zweite Kaltmiete. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor bei vielen. Und da auch einfach wirklich sukzessive das Thema Mietentwicklung vorangehen. Wir sehen das immer wieder, dass Eigentümer was kaufen. Zuletzt, ich nenne jetzt keinen Namen, hat ja ein relativ prominenter Songschreiber und Sänger was zu Immobilien gesagt. Er hätte seine neu bewerten lassen und da wäre ihm alles von den Augen gefallen. Zusammengefasst, wenn man kauft und danach nichts macht, ist natürlich schwierig. Das heißt, man muss sich dahingehend einfach schon immer mit beschäftigen, was macht wie Sinn.
Ja.
Und darf aber auch nicht in Panik verfallen. Ja, das Stichwort GEG-Gesetz, Heizungsgesetz in den letzten Jahren, wo viele schon in der Immobilienbranche wussten, okay, oder dachten, wie soll das nachher kontrolliert werden? Wie soll es umgesetzt werden? Und auch beim Thema Mehrfamilienhaus vielleicht zum Abschluss noch, was ganz spannend ist, das Thema, wenn ich verkaufen will, gehe ich vorher eine Aufteilung an, verkaufe ich vielleicht später einzelne Einheiten anstatt das Gesamtobjekt. Ja, also da hat man schon einige Möglichkeiten, wie man was dort aufteilen, verbessern kann und auch Thema Aufstockung, Anbau, ob sich das Ganze lohnt. Ja, das sind einige Möglichkeiten, wie ich hier das Portfolio optimieren kann.
Ja, da muss man sich, glaube ich, sehr genau das alles mal durchrechnen und gucken, was mal Sinn macht. Man muss überlegen, was man danach irgendwie mehr verdienen könnte, auch langfristig natürlich, was es vielleicht als Wertsteigerung mit sich bringt. Und ich glaube auch, es ist ein wichtiger Punkt, den sehe ich auch häufig, dass die Leute das vergessen, dass das natürlich schon so ein bisschen Verwaltung und Management über die Zeit braucht. Also es gibt ein paar Objekte da, da wurde die Miete seit ja, gefühlten 100 Jahren, ich meine, es sind wahrscheinlich nur 20, aber es ist nie erhöht, obwohl da Möglichkeiten bestehen. Und da merkt man natürlich auch, wenn dann ein Kaufinteressent irgendwie fragt, das ist eine deutliche Wertminderung, weil die Mieten eben nicht entwickelt worden sind im Markt gerecht und du natürlich dann auch nicht, teilweise nicht so schnell hinterherkommst als Käufer dann.
Ja, definitiv. Ja, wenn es dann einmal über einen Zeitraum 3, 5, 6 Jahre nicht angepasst ist, das holt einen doppelt und dreifach ein. Und ich gebe jedem Eigentümer immer den Tipp mit. Ich sage, wenn Thema Mieterhöhung, denk einfach nur über das Thema Verkauf nach. Bist du bereit, dort vielleicht 10-20% Nachlass beziehungsweise geringeren Kaufpreis einzugestehen, weil du dich nicht um diese Themen gekümmert hast? Wenn ja, dann lass es einfach sein und gönn deinen Mietern was Gutes. Wenn nein, dann mach es durch, weil kein Mieter schenkt dir auch, überweist dir einfach mehr im Monat. Die zahlen das, was vereinbart ist. Und das ist auch gar nicht böse Richtung Mieter gemeint, auch gar nicht böse Richtung Eigentum gemeint. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dahingehend zu sehen, was wie gemacht werden sollte und wo man einfach regelmäßig dranbleiben sollte.
Definitiv. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Und gibt es dann einen bestimmten Faktor, ab dem ein Objekt grundsätzlich überhaupt spannend sein kann? Also wo man sagt, unter dem Faktor macht es definitiv keinen Sinn?
Auch wieder so ein bisschen, also ich nehme jetzt mal so Prestige-Objekte in wirklich absoluten A-Lagen außen vor, ja, weil ich glaube, das sind teilweise Faktoren, die schwierig, ja, wenn wir da über einfach große Einkaufsstraßen oder wirklich die absoluten Premium-Objekte sprechen, das ist Thema Faktor, ist da manchmal so ein bisschen zweitrangig zu bewerten. Ich glaube, in A-Lagen, wenn wir uns im Mehrfamilienhausbereich bewegen, je nach Zustand und Lage, A-Lage ist ja nicht gleich A-Lage, muss man dazu sagen, alles zwischen Faktor 15 bis 25, ja, das ist natürlich eine große Range, aber Thema Zustand, Lage, ja, das ist einfach so ein Punkt und auch Unterlagenbasis. Dann vielleicht noch eine Ergänzung zum Thema Unterlagen, was viele auch unterschätzen und die Mietverträge nicht richtig prüfen, sind gemäß Mietvertrag alle Nebenkosten umlegbar. Ja, das kann ganz schön teuer werden, wenn ich das nicht richtig geprüft habe oder vereinbart habe und das nicht in meinem Einkaufspreis mit einkalkuliert habe. Dann wird es relativ bitter letztendlich. Und Thema B-Lage, da bin ich in der Regel im Mehrfamilienhausbereich, kann man eigentlich schon sagen, unter Faktor 20. Definitiv, auch wenn es ein guter Zustand ist. Tendenziell eher alles so im Schnitt 15 plus minus. Wenn der Zustand besser ist, mal drüber, wenn er schlechter ist, drunter. Thema Bank, ja, Beleihungswert. Die Banken ziehen in der Regel immer 20, manchmal 30% der Miete ab. Und dass ich da einfach dann den Kapitaldienst bedienen kann und nachher zu teuer ankaufe, wird einfach die Finanzierung umso schwieriger darstellbar, muss man auch sagen. Und klar, je toller mein Objekt ist, in der besseren Lage, je attraktiver, desto einfacher habe ich es vielleicht. Aber trotzdem wird auch der Bereich dann nachher kleiner für die Leute, die es interessant ist. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Und was sind für dich rote Flaggen bei B-Lagen? Also gibt es auch was, wo du sagst, das ist eine B-Lage, aber das geht auf keinen Fall? Oder das eignet sich nicht als Investment?
Ja, das gilt, glaube ich. Also so Red Flags sind nicht nur unbedingt in B-Lagen. Die kann man auch auf andere dann, Typen überziehen, wenn es zu klein oder zu groß ist, beziehungsweise die Wohnungsgröße nicht zum Mikrostandort passt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Dann, wenn einfach die Unterlagen nicht sauber sind. Ja, ich habe eben Essen genannt. Da gibt es Objekte, die haben Verzicht auf Bergbauschäden. Da kann ich einen Haken dran machen. Ja, also das wird schleppe ich immer wieder mit, auch beim Verkauf. Und da werde ich einfach auch dann nicht solche Verkaufspreise erzielen und auch was dann teilweise für Risiken dort mitschwingen. Das sind einfach Themen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Erbpacht ist so eine Sache, ja, ist nicht unbedingt eine Red Flag, aber ja, ist schon eingeschränkt, auch in Finanzierung und Verkauf. Das ist vielleicht so eine gelbe Flagge, nennen wir es mal so, müsste man genauer hingucken.
Ich glaube, es ist auch eine Sache, wo man sich auf jeden Fall nicht als erstes Investment damit beschäftigen sollte, sondern vielleicht, wenn man sich schon ein bisschen auskennt.
Ja.
Und das verstanden hat, das Thema. Ich meine, das ist auch nicht ganz ohne, dass man dann sagt, komm, jetzt machen wir was Heftiges, jetzt machen wir Erbbaurecht.
Wenn man Erbpachtgeber ist, ist das was anderes. Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Ja, aber wenn ich das kaufe, ist das so eine Sache. Nee, genau. Und das ist aber eher so ein emotionales Thema, dass man sich das zu schön rechnet. Ja, und man sagt, ja, wird schon nicht passieren und das wird sich so entwickeln. Und also man geht immer nur diesen positiven Case durch und denkt mal nicht an negative Punkte. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was häufig auch Erstkäufer falsch machen, wo sie einfach dann aus dieser Brille Eigennutzer gucken, ah, gefällt mir gut, könnte ich mir auch vorstellen, drin zu wohnen. Wenn ich mir das vorstelle, können das auch andere. Ja, das ist ein meistens ganz klare Red Flag. Ist nicht direkt immer auf das Objekt oder die Lage bezogen, sondern
auf das persönliche Verhältnis zum Objekt. Ja, das habe ich häufig auch, dass die Leute sich da die Frage stellen, ob die Küche ausreicht, ob die Küche nicht ausreicht. Und dann kommt meistens so die Frage, naja, also hier würde ich nicht kochen. Ja, das ist dann vielleicht auch nicht dein Objekt als Mieter. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja.
Das ist auch nicht böse gemeint. Das kann ja auch sein, dass es schwierig ist. Aber
ich sage immer an der Stelle, wäre auch total bescheuert, wenn sie dort selber kochen, weil dann müssen sie ja selber den Kredit abzahlen. Das ist ja nicht die Idee und Zweck. Ja, das soll ja letztendlich für sie jemand anders abzahlen und sie wollen es vermieten. Ja.
Das stimmt. Ja, vielleicht so in Richtung Ende. Wie schützt man sich dann eigentlich als Käufer davor, dass so eine mittelmäßige Immobilie mit dem Etikett B-Lage mit Potenzial schön verkauft wird? Was gibt es da so für Tipps?
Ja, sehr gute Frage. Wurde ich in der Tat so auch noch nicht gefragt. Aber ja, letztendlich auf die Fakten schauen und gucken, passt zu meiner Strategie. Ja, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, wie eben schon gesagt, nicht schön rechnen und auch nicht emotional vorgehen, wie man es teilweise auch mit Aktien macht. Ja, wo ich mir jetzt auch nicht sage, ich kaufe jetzt nur die und die Aktien, weil ich den CEO so schön finde oder weil ich die Mitarbeiter so toll finde und die haben so ein schönes Bürogebäude, mache ich auch nicht, da gehe ich rational vor. Das sollte ich auch bei Immobilien machen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das ist lagenunabhängig, auch wenn es eine B-Lage ist. Gerade auch so Stichwort B-Lage, viele können sich einfach dann manche Bereiche nicht vorstellen, weil sie nicht in ihrem unmittelbaren Umfeld sind. Ja. Was da einfach dazugehört, dann mal zu schauen, wie viel wird denn wirklich in der Lage jetzt neu vermietet? Wie lange sind die Anzeigen online? Und da so ein Gefühl zu bekommen für die Lage, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Und ich habe es auch bei meinem ersten Investment so gemacht, ich bin teilweise auch dann einfach mal klingeln gegangen bei Nachbarn, habe mich über die Lage so informiert. Man kriegt dann sehr, sehr viel raus. Ist immer so ein Zeitthema und ob man das machen möchte. Aber wenn man sich total unsicher ist, da kann man natürlich auch je nach Lage Mietern den total falschen geraten. Man muss immer so ein bisschen die total besten und die total schlechtesten Aussagen, glaube ich,
so ein bisschen Mittel, ne?
Den Mittelwert nehmen. Ja, und wenn ich jetzt zwei Leute frage und ich habe von bis alles dabei, das ist wahrscheinlich jetzt keine aussagekräftige Recherche, aber ja.
Geht ja nicht und darum, so gesehen so ein statistisch relevantes Datenfeld zu bekommen, sondern eher so ein bisschen das Gespür dafür, was die Leute da so bewegt und wie die das vielleicht sehen, ne?
Genau.
Als Investment, sondern einfach nur als Wohnsituation.
Genau, einfach als Wohnsituation, ne? Wie sind Sie zufrieden hier, was mit der Lage? Also die richtigen Fragen stellen. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und wenn ich mich mit Leuten dazu unterhalte, was das Thema Investments betrifft, mit den richtigen, also nicht mit jemandem unterhalten, der Immobilien hat, was hat der für Immobilien? Sind das eigengenutzte, ein Einfamilienhaus, ein Doppelhaus? Ist das ein Gewerbeobjekt? Hat der nur Mehrfamilienhäuser und ich will eine Wohnung kaufen? Ja, also mit wem spreche ich, dass der mir richtiges, fundiertes Feedback für meine Situation geben kann? Und das machen viele auch falsch. Die fragen ihre Familie, weil sie denken, die wollen mich beschützen, die meinen es nur gut. Und haben aber dann unterm Strich keine Ahnung von dem Case. Das ist dann, was viele auch nicht wirklich bedenken.
Ja, das stimmt. Die sind nicht unbedingt dafür der beste Ratgeber, vielleicht für andere Themen, aber wenn die nicht selbst darüber Erfahrung finden, das sehe ich genauso wie du. Ja, das stimmt. Du hattest es schon kurz erwähnt, aber vielleicht als Abschluss so eine schöne Frage. Was erwartest du denn für die Zukunft für B-Lagen?
Meines Erachtens für die meisten B-Lagen, dass wir hier einen sehr positiven Trend, was das Thema Mietwachstum erleben werden. Mhm. Ich habe es vor anderthalb, zwei Jahren schon gesagt. Ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft hier, je nach Lage, zwischen 1 bis 3 Jahren hier noch Mieten haben werden unter 10 Euro. Haben wir teilweise jetzt in vielen Bereichen schon nicht mehr. Dass wir hier eher auch in vielen Fällen, wenn es saniert ist und attraktive Objekte und Lagen sind, dass wir hier in Richtung 11 bis 15 Euro gehen. Und dass schon dieser Trend von den A-Lagen sich so ein bisschen oder die Nachfrage auf B-Lagen weiter ausweitet. Mhm. Einfach, ich habe mehr Wohnraum, ich habe mehr Wohnfläche. Teilweise aber auch ganz banale Themen, wie die Kita in dem Dorf ist viel besser als in der Großstadt. Ja, und das sind je nach Mieterklientel ganz, ganz verschiedene Punkte. Von daher, ich glaube, dass sich hier sukzessive die Mieternachfragen weiter erhöhen werden, dass es noch einfacher wird, diese B-Lagen zu vermieten und auch sicherer. Und von daher weiter steigende Kaufpreise, definitiv, weil einfach das Thema Mieten sich weiter sukzessive anpassen wird.
Okay. Ja, ich würde sagen, dann sind wir so langsam am Ende angekommen. Vielen Dank, Florian, dass du uns da so ein bisschen Einblicke gewährt hast in deine Sichtweise und was du so über die Jahre herausgefunden hast. Und wer sich mit dem Thema noch mehr ein bisschen intensiver beschäftigen will, der kann sich gerne mit dem LinkedIn-Profil ein bisschen weiter beschäftigen oder dich anfragen oder deine Homepage anschauen. Wir packen beides in die Shownotes, sodass eine schnelle Kontaktaufnahme möglich ist. Du machst das schon ganz schön lange und ich glaube, dass du da schon sehr, sehr viel Erfahrung auch weitergeben kannst. Also von daher, wer für wen das Thema interessant ist, macht das durchaus Sinn, würde ich sagen.
Vielen Dank, Philipp, für die Einladung, für die tollen Fragen, gezielten Fragen und freue mich auf vielleicht Runde 2 in unserem Podcast. Schauen wir mal, was dann wie passt.
Sehr gut, so machen wir das.
Danke, danke.
Tschüss.
Ciao.
Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich umfassend und helfen dir dabei, deine Immobilie optimal zu verkaufen. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Zusätzlich bieten wir für alle Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Rufe uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Vielen Dank, dass ihr heute bei Stressfrei Immobilien Verkaufen kaufen dabei wart. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. In diesem Fall freuen wir uns über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Donnerstag.